Dieses Buch habe ich gelesen und da habe ich entdeckt, dass ganz viele persönliche Geschichten drin gestanden sind.
Ja.
Also so wirklich dieses Storytelling aus dem eigenen Erleben.
Ja.
Und wie ich das entdeckt habe, habe ich so, eigentlich erst ist mir der Knopf aufgegangen, ja, ich kann ja auch in mein Fachbuch meine Stories einbauen. Und
Unbedingt. Das
da
ist ja
ist,
das, was ich auch
ja,
immer sage. Ja,
genau. Und
genau.
das war aber für mich so wirklich dieses Erlösende.
Ja,
Ja.
schön,
Ist dann
ja.
schön, weil vorher waren halt viele, die gesagt haben, du, ich kann es nicht bestellen. Und ich habe gesagt, ja, es geht nur über Amazon. Na, Amazon möchte man nicht kaufen,
Ja.
Bücher. Und das verstehe ich. Und ich würde es heute wahrscheinlich gerne über einen Verlag machen. Also ich weiß nicht, ob ich meine anderen Bücher, die ich ja schon angefangen habe zu schreiben, nicht doch versuchen wollte, über einen Verlag auch gehen. Ja.
Wie habt ihr das denn geschafft, dass das ein Amazon-Bestseller geworden ist? Ja, herzlich willkommen im Hirschwald und zum zweiten Teil mit Ruth Langer aus dem Ministerium für Happiness. Heute sprechen wir darüber, wie sie es geschafft hat, einen Amazon-Bestseller zu schreiben und was und wie viel das eigentlich marketingtechnisch bringt, dieses Label. Außerdem erzählt sie, wie sie es geschafft hat, eine Schreibblockade zu überwinden und ihr Buch trotzdem in 6 Wochen fertigzustellen. Und wir sprechen noch über das Thema Gleichberechtigung und welche Geschichten sie da so erlebt hat. Falls du gerade selber ein Buch schreibst und ein paar Tipps gebrauchen kannst, dann hol dir doch gerne die besten Erfolgstipps von bekannten AutorInnen. Dazu habe ich nämlich ein Freebie gemacht und pack dir den Link in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Und
Dazu habt ihr ja auch ein Buch dann zusammen geschrieben.
genau. Und dann
Ja.
kam im Vorwegs, also es war schon so, dass ich eigentlich immer auch schon mal so die Idee hatte, ein Buch zu schreiben. Es hat mich schon fasziniert, so etwas Bleibendes auch zu hinterlassen. Wollte aber auf keinen Fall nochmal was Wissenschaftliches schreiben, weil die Masterthese hat mich sehr gefordert. Und jedes Mal, wenn ich es mal durchlese, denke ich mir, das habe wirklich ich geschrieben. Also das ist überhaupt nicht so mein Stil, ja, dieses wissenschaftliche Schreiben. Und dann hat eben Marie, also meine damalige Geschäftspartnerin, wir haben jetzt zwei getrennte Wege, also wir haben das, macht das Ministerium nicht mehr gemeinsam, sind aber noch sehr gut befreundet und helfen uns auch weiterhin. Aber das Miteinander, sie hat einfach ganz andere Ziele dann entwickelt. Sie ist auch schon in Pension, aber arbeitet noch und möchte eigentlich andere Dinge machen. Und sie schreibt sehr, sehr gerne. Ich bin ja mehr die, wie man merkt, die lieber redet. Und dann war schon die Idee, du Ruth, schreiben wir doch miteinander ein Buch. Und dann haben wir gedacht, okay, miteinander, ich bin ja eine Teamplayerin normalerweise, das ist in der Selbstständigkeit eher das Minus, muss ich sagen. Also ich liebe in Teams eigentlich zu arbeiten. Und ja, und dann haben wir, da kam halt das zur richtigen Zeit, muss man sagen, wir haben im März haben wir einen Kurs gekauft zum Bücherschreiben, das uns begleitet auch. Und haben dann im März innerhalb von 6 Wochen das Buch geschrieben.
Ja, genau, das hattest du ja auch erzählt, also mit den 6 Wochen, wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, wie funktioniert sowas? War das ein Vollzeitjob dann? Also habt ihr das quasi dann wirklich den ganzen Tag gemacht oder wie ist das gelaufen?
Also es war wirklich, ich muss wirklich sagen, und ich hätte das, also ich hätte das nie für möglich gehalten, weil es ja eben, es ist ein Unterschied für mich, ob ich meine Biografie schreibe, obwohl das auch sehr schwer ist, weil das mache ich jetzt auch gerade. Und das werde ich auch in deinem Kurs weitermachen dürfen, freue ich mich schon sehr drauf. Aber da, auch wenn ich mir da denke, du weißt nie noch, oh, stimmt das wirklich so? Habe ich das jetzt nur so in Erinnerung? Und sogar da hadere ich. Darf ich das dann überhaupt schreiben? Wer weiß, ob das stimmt? Und ich habe ja zwei erwachsene Kinder. Und wenn die dann sagen, geh Mama, das war ganz anders, dann denke ich mir, naja, kann ich das dann überhaupt schreiben? Wer weiß, ob das wirklich so war? Ja? Und das ist jetzt, da kann ich aber noch mehr, da denke ich mir, ich schreibe es im Besten und Gewissen, wie ich es in Erinnerung habe. Bei einem Fachbuch war es dann schon so, die Marie wollte unbedingt natürlich zu unserem Geschäft was schreiben, und der Schwerpunkt war dieses Happiness statt Stress, da hat sie auch einen Kurs dazu gegeben von uns. Also so wirklich, was kann ich im Arbeitsleben machen, damit es mir besser geht? Weil wir beide ein Burnout hatten, also das hat uns auch vereint vor vielen, vielen Jahren. Und ich gemerkt habe, dass viele Leute auch wirklich entweder schon in dem drin sind oder kurz davor sind, dass das einfach so steigt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schreiben etwas dazu und wir möchten das auch als Marketinginstrument verwenden und aber auch, ja, Leuten was zur Hand geben, so einen Ratgeber quasi.
Mhm.
Und das war dann schon nochmal, da habe ich wirklich eine Schreibblockade gehabt. Die Marie, die hat gleich drauf losgeschrieben und ja, wir haben uns das nach Kapiteln aufgeteilt. Also wir haben einmal so eine Struktur gemacht, was soll hier hineinkommen in das Buch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, und wer möchte denn was schreiben? Das haben wir dann aufgeteilt und die Marie hat schon urviel geschrieben gehabt und ich habe noch gar nichts geschrieben. Also ganz wenig, weil ich mir immer diese Sperre gehabt habe, wer weiß, ob das, was ich hier schreibe, jetzt richtig ist. Ne? Mhm. Es ist ja ein Fachbuch, es ist ja nicht so eine Biografie, das kann ja niemand sagen, das war nicht so. Ja? Das habe ich erlebt oder zumindest so in Erinnerung. Aber in einem Fachbuch, dann denke ich mir, dann kommt hier vielleicht der Herr Professor daher und sagt, na, was schreibt die da oder so. Und das hat mich sehr lange blockiert.
Mhm.
Und dann war es aber, was mir geholfen hat, war erstens mal das Schuldgefühl gegenüber Marie, weil sie schon geschrieben gehabt hatte und ich nicht. Und ich dann irgendwann zu ihr gesagt habe, du, irgendwie traue ich mich das nicht. Eben mit dieser Sorge, ja, vielleicht ist es dann auch wirklich, dass dann irgendwer sagt, das ist ein Blödsinn, was ich schreibe. Und das wollte ich nicht, ja, weil es ist was Bleibendes und es soll ja eigentlich dann auch richtig sein. Ja. Und das war dann ganz spannend. Marie hat mir dann geholfen und hat gesagt, du, wir schreiben kein wissenschaftliches Werk. Mhm. Auch ein Fachbuch kann etwas drin stehen haben, was vielleicht nicht richtig ist. Man schreibt es im besten Wissen und Gewissen, aber es kann immer auch später noch jemand kommen und sagen, das hat sich auch in der Wissenschaft überholt, sich ja auch manchmal etwas. Ja?
Mhm.
Also was jetzt richtig ist, heißt ja nicht, dass das dann auch in 10 Jahren noch Gültigkeit hat, auch in der Wissenschaft. Und sie hat dann gesagt, du, auch in einem Fachbuch kann durchaus was drinstehen, was vielleicht jetzt nicht hundertprozentig stimmt.
Mhm.
Kann sein, natürlich kann das sein. Und das, da ist mir dann also der Knopf aufgegangen und dann habe ich ein ganz tolles Buch gelesen, auch von jemandem aus der positiven Psychologie, der noch dazu, also der ist, ich weiß nicht, ob er sogar eine Universitätsprofessor ist, das weiß ich nicht, aber er unterrichtet an der Universität, also ist zum Teil ist er Unternehmensberater und zum anderen Teil ist er in der Wissenschaft und forscht auch sehr viel in dem Bereich, also zum Thema Positive Leadership. Und dieses Buch habe ich gelesen und da habe ich entdeckt, dass ganz viele persönliche Geschichten drin gestanden sind.
Ja.
Also so wirklich dieses Storytelling aus dem eigenen Erleben.
Ja.
Und wie ich das entdeckt habe, habe ich so, eigentlich erst ist mir der Knopf aufgegangen, ja, ich kann ja auch in mein Fachbuch meine Stories einbauen.
Unbedingt. Da das ist ja das, was ich auch immer sage.
Genau.
Ja,
genau. Und das war aber für mich so wirklich dieses Erlösende.
Ja.
Und dann habe ich immer geschaut, okay, dieses Kapitel, wenn ich das schreibe, welche Geschichte aus meinem Erleben, und da bin ich ja dann wieder, dass ich sage, das habe ich erlebt, da kann niemand kommen und sagen, das stimmt nicht. Mhm. Ja, dann bin ich wieder aus dieser Falle heraus.
Mhm.
Und dieses Erleben war, das war dann so der Knopf, der aufgegangen ist. Und dann habe ich so viel, und ich habe ja teilweise auch gar nicht aus meiner Perspektive geschrieben, sondern ich habe ein Kapitel zum Beispiel geschrieben von einem gallischen Dorf. Es war schon das, was ich erlebt habe, aber ich habe es nicht so geschrieben, dass ich es erlebt habe. Mhm. Sondern ich habe halt geschrieben, da gab es halt in einem Unternehmen ein kleines gallisches Dorf. Ne?
Mhm.
Was hat dieses kleine gallische Dorf? Das war in Wirklichkeit meine Abteilung erlebt.
Mhm.
Und so ist es mir dann eigentlich viel leichter gefallen. Ja, und der Druck, also wir haben Samstag, Sonntag geschrieben, ich habe die ganze Zeit geschrieben, ich habe das Gefühl gehabt, ich schreibe Tag und Nacht. Habe nicht verstanden damals, warum wir das hinter diesem Druck machen haben müssen. Aber es war halt, Marie wollte das halt so und ich habe da mitgezogen. Hat mich aber schon dann sehr viel Energie gekostet und ich würde das nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde so nicht mehr machen. Denn ich finde auch, das Schreiben muss Spaß machen.
Ja.
Ja? Und diesen Druck... Ein bisschen Druck ist immer gut. Ja? Also Druck ist ja gut auch. Ja? Im Druck wird man fokussierter, konzentrierter. Das ist gut. Ja? Also so ganz Larifari dahin, wie man bei uns so sagt, also so nur dahin plätschern lassen, finde ich nicht gut.
Mhm.
Aber so dieses extremen Druck, das, wo ich dann schon viele Stunden schreibe, und mit, also das hat mir nicht so gefallen. Aber es ist dann natürlich ein erhebendes Gefühl, wenn du es dann das erste Mal in der Hand hältst oder wenn du es hochlädst und dann natürlich über Marketing und dann halt, natürlich, wir waren dann auch einmal Nummer 1
Genau, das wollte ich gerade.
Ich habe zweimal Bestseller-Rang bekommen, sogar in zwei
Wochen. Bei Amazon, ne? Also Amazon Bestseller.
Ja, genau. Also wir haben dann auch überlegt, wie veröffentlichen wir.
Ja.
Es ist ja auch ein Thema natürlich, also so Verlag. Und da habe ich dann schon festgestellt, puh, das ist schon nochmal ein anderes Thema. Und wir wollten eigentlich schnell auf den Markt gehen. Und das ist halt wirklich jetzt mit Selbstpublishing halt schon etwas anderes. Ja. Also da geht es halt wirklich schnell. Du hast niemanden, der das jetzt beurteilt und sagt, na, das passt uns jetzt nicht ins Konzept und du musst vielleicht von Verlag zu Verlag gehen. Was schade ist aber auch, ja, also ich finde es auch dann schade, wenn man, also wir haben über Amazon dann mit dem Selbstverlag das gemacht, das E-Book und das Buch, als Taschenbuch.
Seid ihr direkt über Amazon, über diesen Veröffentlichungsservice
gegangen? Ja, aber das ist KDP, ja.
Ja, okay.
Kindle Publish Direction, glaube ich, heißt so,
ja.
KDP.
Ja.
Haben wir das gemacht? Das geht super. Also das geht, ist wirklich vom Service her toll. Ja, du lädst das PDF hoch und du kannst kurz danach schon, es wird ja on demand auch gedruckt oder als E-Book halt gleich zum Download. Also das ist super, das geht ganz, ganz toll, muss ich schon sagen, also vom Service her. Aber ich bin halt nicht zu dieser Amazon Fan, ja, und hätte halt auch lieber gern mein Buch in der Buchhandlung gehabt, weil ich möchte gerne immer die Buchhändlerinnen und Händler fördern und das hat mir von meinem ethischen oder von meiner Einstellung her nicht so ganz gepasst.
Ja.
War aber der Mittel zum Zweck und deswegen haben wir es gemacht. Wir haben aber dann auch später, habe ich irgendwann gesagt, ich möchte mein Buch auch gelistet haben und ich möchte auch mein Buch, dass es Leute in der Buchhandlung kaufen können. Vor allem unsere ältere Tochter hat gesagt, sie lädt sich das nicht runter, weil sie fördert da nichts, was bei Amazon ist. Sie selber war selber 6 Jahre Buchhändlerin. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, welche Möglichkeiten haben wir? Und es gibt ja auch ePubli, also auch im Selbstverlag, aber wo du dann auch wirklich gelistet bist. Und das hat auch sehr gut funktioniert.
Das habt ihr also, dann noch später gemacht, oder?
Genau, wir haben das dann nach einem halben Jahr, haben wir gesagt, okay, wir wollen auch das Buch als Hardcover haben und haben dann auch geschaut, welche Möglichkeiten es gibt und haben es jetzt über ePubli auch im Hardcover, wobei ich schon sagen muss, der Nachteil ist, wenn ich in Amazon so wie jetzt was verändere im Buch, ich verändere es und es ist fertig. Das ist, ich kann jeden Tag, könnte ich eine neue Version schreiben oder wenn ich einen Fehler entdecke, den einfach ausbessern und hochladen. Es ist, weil das Buch selber ja auch gedruckt wird on demand. Das heißt, erst wenn jemand bestellt, wird es gedruckt. Das heißt, ich kann es immer ändern, nämlich den Inhalt. Ja? Den Cover, glaube ich, ist auch Cover. Also es geht ganz gut, vor allem, wenn ich nur so Kleinigkeiten ausbessere. Und das geht bei ePubli nicht wirklich gut. Ja? Also da kannst du nicht immer wieder was ändern. Ja, und deswegen, also es hat seinen Charme, alles beide. Aber es ist schon nochmal fein, weil jetzt hat die Woche wieder eine Dame gesagt, sie hat bei der Buchhändlerin das Buch bestellt. Ja?
Schön.
Ist ja. Dann schön, weil vorher waren halt viele, die gesagt haben, du, ich kann es nicht bestellen. Und ich habe gesagt, ja, es geht nur über Amazon. Na, Amazon möchte man nicht kaufen, Bücher. Ja. Und das verstehe ich. Und ich würde es heute wahrscheinlich gerne über einen Verlag machen. Also ich weiß nicht, ob ich meine anderen Bücher, die ich ja schon angefangen habe zu schreiben, nicht doch versuchen wollte, über einen Verlag auch herauszubringen. Aber das war ja als Marketingkonzept gedacht und somit soll es auch eher schnell gehen. Ja.
Wie habt ihr das denn geschafft, dass das ein Amazon-Bestseller geworden ist?
Ja, mit ganz viel Werbung. Also du kannst ja über Amazon erstens mal, dass du dir eine gute Rubrik aussuchst, wo es schon hineinpasst. Also es geht viel um Recherche. Ich finde, das hätte ich nicht erwartet, dass du wirklich sehr viel recherchieren musst auch. Und es gibt ja bei Amazon ganz viele Kategorien. Und wenn du natürlich eine Kategorie findest, wo sich relativ wenig tut, ich plaudere jetzt einmal aus dem Nähkästchen, also wo nicht so viel geschrieben wird, und es auch hineinpasst, dann ist das mal der erste Schritt zum Erfolg. Und der zweite ist natürlich mit ganz viel Werbung. Man kann ja über dieses Kindle Digital Publishing Konzept kannst du ja auch in Amazon Prime, nein, nicht heißt es Prime, es gibt es gibt diese Bücher, für Bücher, diese 90 Tage, wo du über ein Kindle das irgendwie abonnieren kannst zu Büchern. Also ist das das Prime?
Aber wahrscheinlich ist es bei Prime irgendwie mit drin.
Nein, das Unlimited heißt es.
Oder
Kindle Unlimited, so heißt es. Und da kann man praktisch sich ein Abonnement nehmen, wie es ja auch bei Netflix zum Beispiel jetzt für Fernsehen oder für Filme was gibt, gibt es das auch für Bücher. Und dann kannst du, wenn das kannst du immer für 90 Tage praktisch freischalten lassen, dann geht dein E-Book nicht nur in normalen Verkauf, sondern auch in dieses Kindle Unlimited und kann so kostenlos mehr oder minder zur Verfügung gestellt werden. Und da wird man dann gezahlt nach den gelesenen Seiten. Also je mehr vom Text gelesen wird, desto kriegen wir bezahlt. Beim normalen Kindle-Preis, ne, E-Book, hat er einen Preis und fertig. Und wenn wer das kauft, dann zahlt er. Bei Unlimited ist es nach den gelesenen Seiten. Und da ist dann so, dass du das eben für 90 Tage machen kannst, diesen Zeitraum. Dann steht dieses Buch für Kindle Unlimited Abonnentinnen gratis zur Verfügung.
Und das habt ihr gemacht?
Das haben wir gemacht. Und zusätzlich kannst du 5 Tage, entweder 5 einzelne Tage oder zusammenhängend, 3 und 2 oder alle 5 oder 4 und 1 in den 90 Tagen, auch allen anderen das Buch gratis zur Verfügung stellen. Und da haben wir halt immer Werbung gemacht. Ne? Also wir haben wirklich immer Werbung gemacht. Wir haben dann auch Amazon Ads geschalten, also auch wirklich Werbung geschalten und auch Geld in die Hand genommen. Und ja, und dann ist es doch ein paar mal längere Zeit in 2 Kategorien dann auf Platz 1 gewesen.
Und ihr hattet auch, glaube ich, Support, ne? Also, dass ihr hattet irgendwie einen Menschen, der das ganz doll gepusht hat, der auch in dem Bereich irgendwie tätig ist, ne? Ja,
also wir haben jemanden, der, meinst du jetzt zum Schreiben generell, oder?
Ne, für die Werbung. Du hattest mal erzählt, es gab so einen, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, der das so toll fand, dass ihr dieses Buch gemacht habt und das irgendwie, weiß ich nicht, hat er das über seinen Verteiler geschickt oder irgendwo?
Ja, das weiß ich jetzt, der weiß ich jetzt gar nicht. Also es war schon so, dass wir es ja auf der Homepage gehabt haben und dass dann andere Leute auch, klar, ja, ich weiß schon, wo wir auch unseren Schreibkurs gemacht haben, da kannte ich dich ja noch nicht, ist das dann auch in den Verteiler gegangen. Ja.
Ah, okay.
Natürlich auch in der Schreibgruppe ist das weitergegangen. Also auch die Schreibgruppe selber hat die Bücher der anderen gekauft. Ja. Natürlich, wenn es gratis war, sowieso, aber auch manche haben auch gesagt, ja, das kaufe ich mir auch als Buch. Auch ich habe von meiner Schreibgruppe die Werke gekauft, die mich interessiert haben. Ja. Es ist dann auch schön, wenn du jemanden kennst und sagst, ah, das hat die Kathi geschrieben oder die Katrin geschrieben oder wer auch immer, ja, und du hast dann diese Bücher in der Hand.
War es denn dann so, ihr habt das dann für die 90 Tage quasi da reingegeben und seid auf Platz 1 gegangen und hat sich dadurch, dass ihr dieses Amazon-Bestseller dann hattet, hat das auch die Verkäufe gefördert?
Das kann ich gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin, Svenja. Es war eigentlich irgendwie war so, wenn du auf Platz 1 bist, musst du unbedingt gleich einen Screenshot machen und das als Marketinginstrument nehmen, weil dann bist du Bestseller gewesen. Ja? Mhm. Und das haben wir natürlich gemacht. Ja? Und dann schaust du immer wieder und es ist natürlich auch wichtig, dass du immer, gerade wenn du dabei bleiben möchtest, immer wieder auf dein Ranking schaust. Und dann halt immer wieder Aktionen machst und wir haben schon mehrmals im Jahr. Es ist halt im, ich habe jetzt zum Beispiel gestern lustigerweise erst geschaut, weil ich habe jetzt irgendwie mit unserer Geschäftsverbindung haben wir getrennt und dann war das irgendwie alles, bis ich das alles wieder so in die Reihe gekriegt habe, mit den Kunden richtig zuordnen und so weiter. Und gestern habe ich lustigerweise dann erst wieder geschaut, weil ich habe dann eine Nachricht gekriegt von Amazon, die Zahlung hat fehlgeschlagen, meine Tantiemen. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist da passiert? Und haben mir dann einmal angeschaut und gedacht, ah ja, ich habe ja dieses Konto, dieses Geschäftskonto aufgelöst. Und habe dann erst eigentlich jetzt, weil ich ja mit dir in dem Kurs war jetzt 10 Wochen und das wirklich viel Zeit, eigentlich Fulltime-Job war, habe ich dann erst gesehen, wie waren denn überhaupt die Tantiemen in den letzten Monaten? Ja, ich habe das gar nicht so geschaut und habe erst gesehen, wir haben doch im Dezember, da haben wir ja auch nochmal so eine vor Weihnachten nochmal eine Werbeaktion gemacht und haben 183 Euro Tantiemen bekommen. Und da haben wir gedacht, hey, das ist ja cool. Und jetzt ist es so, dass ich mir das immer anschaue und das sind schon zwischen, also 80 Euro haben wir im Herbst immer gehabt, 80, 90, dann 183. Und es ist so etwas, wo du sagst, du schreibst es einmal, ja, und du profitierst eigentlich dann immer. Und es ist schön, du kannst ja auch Autorenexemplare bestellen. Und das dann auch, ich verschicke das auch, also meine Kursteilnehmerinnen von meinem Kurs haben ja das dann zum Beispiel, hab das gewonnen, wenn sie, ich mache das als Preisausschreiben auch immer wieder und dann gibt es halt auch ein Buch zu gewinnen. Ne? Das wird dann noch handsigniert und dann nehme ich halt so ein Autorenexemplar und dann bekommen sie das. Oder wenn ich Veranstaltungen, also das tut mir leid, dass ich das Buch leider nicht hatte, ein halbes Jahr vorher. Da hatte ich einen Vortrag vor 220 Leuten in einem Unternehmen und der Chef hat gesagt, wenn sie ein Buch hätten, wir würden jetzt für alle Kollegen das Buch als Geschenk und als Erinnerung an diesen Vortrag geben.
Ah, okay, das
hat mir sehr leid getan.
Ja, aber das ist natürlich auch nochmal einfach so ein spannender Tipp, ne? Wenn man Veranstaltungen macht, dass so ein Buch halt auch total
wichtig
gut ist, so zum Mitgeben. Und das ist ja auch was ich jetzt auch immer so sage. Ne? Das Buch ist halt was ist nicht gleich Marketing-Tool oder so. Das nehmen sich Leute gerne mit nach Hause.
Ja.
Und du bist dann halt bei denen zu Hause. Du liegst da auf dem Tisch. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und das schafft man halt nur durch ein richtiges Buch. Also das finde ich...
Ja. Ja. Und es sind so nette Geschichten, die du dann erlebst. Also ich habe jetzt vorige Woche hat mich jemand wieder angerufen und hat gesagt, du stell dir vor, dein Buch ist bei mir im Nachtkasten gelegen. Ist eine ganz liebe Freundin von mir, nicht am Nachtkasten, im Wohnzimmer, irgendwo ist gelegen. Und eine Freundin von ihr kommt auf Besuch und das geht gerade nicht so gut. Ja? Mhm. Vor allem auch gerade am Arbeitsplatz. Und sie sieht das Buch und sagt, jö, was hast du da? Ne? Und blättert so ein bisschen und sagt, darf ich mir das ausborgen? Und sie hat gesagt, ja klar, borg das aus, ne? Und dann hat sie es zurückgebracht und das hat sie mir gesagt. Sie hat gesagt, sie war so begeistert. Sie hat gesagt, es war so toll. Und wenn du diese Rückmeldung natürlich kriegst, ja, oder na klar, haben auch Leute, Freunde unser Buch dann auch bewertet, ja, und Rezensionen geschrieben. Aber wenn du dann die ersten Rezensionen kriegst von Leuten, die du gar nicht kennst, ja, die so, wo irgendjemand, der nicht mit dir eine Beziehung hat, ja, dann das bewertet und dann schreibt, das war cool oder großartig. Oder auch die Freunde natürlich, die es dann lesen und nicht dir Honig ums Maul sozusagen schmieren wollen, sondern die dir dann auch schon Feedback geben. Und wenn die dann sagen, du, das war toll, oder auch beim Kollegen, der gesagt hat, du, es hat mir was gebracht. Er liest zwar normal nur wissenschaftliche Werke, aber er hat das eine oder andere auch rausgenommen. Das sind dann schon die Momente, wo du dir denkst, hey, das ist fein. Ja, wenn ich damit was bewirken kann, und gleichzeitig hast du es halt zu Hause und ist irgendwie, du kannst halt sagen, du bist Autorin, ja, und ich merke, dass Leute dann schon schauen, ja, und ich möchte das unbedingt auch weitermachen, also es ist für mich schon so etwas gewesen, und da freue ich mich schon sehr, 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 wirklich, dass ich bei dir im Kurs dabei sein kann, weil was mir jetzt ein bisschen fehlt, ich habe noch drei Bücher schon angefangen zu schreiben. Mhm. Und die mache ich halt alleine. Also der Vorteil ist halt mit der Marie, da war halt jemand eine treibende Kraft auch wenn es mich sehr zu sehr gedrückt hat. Aber das ist halt schon dieses alleine, da muss man halt schon sehr gut aufgestellt sein. Und ich merke das, dass ich das eigentlich brauche, in einer Gruppe dabei zu sein, oder jemand, der mich begleitet, dass ich immer wieder, das ist so wie beim Sport, ne? Am Freitag gehe ich immer mit meiner Freundin walken und da gibt es keine Ausrede und da fahre ich auch von meinem Zweitwohnsitz her nach Wien und gehe walken, weil das ist ein Fixtermin, weil ich will sie nicht im Stich lassen, ja? Das tut uns auch beiden sehr gut. Und da ist das genauso. Ich finde halt, ich bin nicht so selbstdiszipliniert, wie das wahrscheinlich andere auch können. Und deswegen gehe ich halt gern wohin, wo man mir sagt oder wo ich in einer Gemeinschaft das tun kann. Mhm. Und ich mache das auch, also ich habe jetzt eine Zeit lang auch mit meine Ältere, schreibt ja auch Kurzgeschichten und Bücher, aber glaube ich mehr für sich. Die macht auch immer Schreibkurse. Ja? Bei uns in Wien gibt es auch ein Institut, das das auch an der Uni Wien anbietet und die hat das über das Kennenlernen. Ich glaube, über dort hat sie das kennengelernt. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass sie es auch nachher irgendwie kennengelernt hat. Und die macht auch immer so Schreibseminare mit. Ja? Und die haben, das sind ja Lehrerinnen, also alle ihre Freundinnen, oder viele davon, nicht alle, aber viele. Und die machen auch so, ich glaube, einmal im Monat machen sie Schreiben. Und da habe ich jetzt auch ein paar Mal mitgemacht. Ein paar schreiben an ihrer Diplomarbeit, an der Masterthese, an der Bachelorarbeit, an irgendwelchen, eine unterrichtet an der Universität, die bereitet dann immer irgendwas vor für einen Vortrag oder so. Und jeder schreibt so an seinem Projekt und das ist irrsinnig fein. Das ist wirklich so gemeinsames Frühstücken, jetzt halt virtuell auch, ja. Gemeinsames Frühstücken und dann sitzen wir, dann wird 2 Stunden geschrieben. Jeder halt an dem, was er schreiben will. Dann ist 1 Stunde gemeinsames Mittagessen. Dann wird nochmal 2 Stunden geschrieben und dann erzählt jede, wir sind nur eigentlich nur Frauen, ja, und dann erzählt halt jede Person, sagen wir es mal so, erzählt dann, was habe ich geschrieben und wie viel habe ich geschrieben, wie weit bin ich gekommen. Und jeder kriegt dann so einen Sticker, den darf man sich aussuchen. Weil es war früher, war es immer bei jedem, immer woanders. Also Frühstück hat immer eine Person gemacht und immer woanders, jetzt machen wir es halt virtuell. Und dann kriegt man so einen Sticker und den kleben wir uns dann halt dann auf, so als super, ne?
Ja.
Und das sind ganz tolle Sachen. Also die eine Freundin von Sarah hat schon einen Roman geschrieben, da ist, ich hoffe jetzt der zweite Teil schon fertig, ich weiß nicht, ich war jetzt leider ein paar Mal nicht dabei.
Okay,
aber das ist auch fein.
Ja, sehr schön. Ja, ich finde es ja auch, also ich werde es auch für mich selber nutzen, wenn wir jetzt das Co-Writing machen, weil ich auch merke, dann bleibe ich so drin und so, ja. Wir müssen zum Ende kommen so langsam. Mhm. Und ich habe ja noch, also ich habe ja eigentlich noch 3 Themen offen, aber vielleicht schaffen wir das relativ schnell, sage ich jetzt mal. Was ich ja immer wichtig finde, ist immer noch mal kurz zumindest das Thema Gleichberechtigung anzuschneiden, dem immer einen Platz zu geben in diesem Podcast. Und wie war das bei dir? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast fast 30 Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet und das, was du jetzt machst, gab es da Momente, wo du gedacht hast, boah, also das finde ich jetzt echt heavy, so als Frau und ja, wo du ein Ungleichgewicht erlebt hast?
Ja, ja, leider immer wieder, muss ich sagen, und auch jetzt noch immer wieder. Also es ist schon, also erstens mal habe ich auch unsittliche Berührungen meines ersten Chefs erleben müssen. Also dieses Me Too ist mir als ganz junge, neu eintretende Mitarbeiterin passiert. Sehr unangenehm, muss ich auch sagen. Aber ich habe sehr gut reagiert und dann immer Abstand gehalten. Also das ist mal das eine, was eigentlich auch schlimm ist. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass es wirklich Situationen gab, wo ich mir gedacht, wo ich erschüttert war. War aber eine Generation, also der lebt auch jetzt nicht mehr, also er war damals schon, ich sage mal Ende der 80er, war er damals mein Chef 60. Und wo es wirklich so war, dass wir gesagt haben, ich hätte zum Beispiel gerne einen Mitarbeiter, ich brauche für eine Filiale einen Mann, der außergewöhnlich gut Englisch kann. Das werde ich nie vergessen. Und ich war auch für das Personal, also dafür zuständig und habe dann halt mal nachgefragt in der Personalabteilung, wie es ausschaut. Ich suche halt jemanden für unsere Stelle. Und dann hat sie gesagt, sie meldet sich nochmal bei mir, hat gesagt, Frau Langer, ich kann Ihnen liefern. Eine Frau, die außergewöhnlich gut Englisch kann oder einen Mann mit mittelguten Englischkenntnissen. Mhm. Und ich habe das meinem Chef gesagt und er hat damals gesagt, wir nehmen den Mann. Und die Begründung war quasi, weil die Frauen können schwanger werden. Mhm. Und ich war so entrüstet. Mhm. Und mich hat es dann sehr gefreut, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen Schadenfreude habe ich auch. Das ist vielleicht keine gute Eigenschaft, aber da hat es mich gefreut. Dieser Mann war dann der erste Mann in dem Unternehmen, muss aber wirklich dazu sagen, das war auch noch 95 oder so, oder 94, war dann, oder ja, in den 90er. Der erste, der in Karenz gegangen ist. Und ich habe mich so gefreut. Gott sei Dank macht das ein Mann und geht jetzt auch in Karenz, damit man eben nicht mehr irgendwie abgestempelt bist. Du bist mittel in dem gebärfreudigen Alter und das ist immer Risiko. Ja. Also das habe ich immer wieder erlebt. Ich habe auch wirklich Leute erlebt, wo Frauen und Männer mit derselben, wirklich komplett derselben Ausbildung, genau das gleiche Alter und der gleiche Aufgabenbereich, die Männer nach 3 Jahren oder der Mann, kein konkretes Beispiel, nach 3 Jahren ein viel höheres Gehalt hatte als die Frau. Mhm. Obwohl gleiche Tätigkeit, sie nicht sich irgendwas zu Schulden kommen hat, also sonstiges. Also ich habe das schon immer wieder erlebt und ganz speziell habe ich es natürlich dann auch noch erlebt und deswegen habe ich auch meine Masterthese drüber geschrieben, so im Bereich Teilzeit. Ne? Ich war auch Teilzeit, also ich war eigentlich nur 5 Jahre Vollzeit angestellt und dann immer Teilzeit, weil mir Familie immer wichtig war. Und ich mir das auch gönnen wollte, mit den Kindern diese Zeit zu verbringen. Und ich da halt auch erlebt habe, erstens mal waren bei meiner Masterthese damals, und das war 2009, also es ist jetzt noch nicht so lange her, wie ich sie geschrieben habe, war die Erhebung so, erstens mal, dass Teilzeit, ich glaube nur zwei Männer von, ich weiß nicht wie vielen ich hatte insgesamt, waren nur zwei Männer Teilzeit. Und bei den Ausbildungen Teilzeitkräfte einfach in der Führung gar keinen Platz hatten. Also es hat überhaupt nie jemand eine Fortbildung im Bereich der Führung bekommen. Ja, also man hat einfach Teilzeit heißt Teilhirn, habe ich einmal zu meinem Chef gesagt. Ich habe gesagt, nur weil ich jetzt Teilzeit bin, habe ich kein Teilhirn. Also ich kann schon das arbeiten, was ich immer gearbeitet habe, aber halt mit weniger Stunden. Also der Umfang muss ein bisschen kleiner werden, aber die Aufgabe, die herausfordernde, darf genauso sein wie vorher. Ja? Also es hat nur mit der Zeit was zu tun. Und also ich habe eher, glaube ich, vielleicht auch diese Diskriminierung ein bisschen in Richtung Teilzeit erlebt, bis ich dann einmal eine Stelle gehabt habe, wo mein Chef wirklich gesagt hat, Ruth, ich nehme gar nicht wahr, dass du Teilzeit bist. Weil das, was du leistest, ist gut, sehr gut. Und somit war da kein Unterschied. Aber vom Gehalt habe ich schon sehr, und ich habe da auch Einblicke gehabt, dass es da schon leider auch wirklich Unterschiede gab. Und ich hatte jetzt so ein Beispiel, ich habe einen ganz lieben Trainerkollegen auch, mit dem ich auch viele Jahre immer wieder große Projekte gemacht habe. Und wir arbeiten auch beide in demselben Unternehmen als Trainerinnen und Trainer. Und er hat dann, wir reden auch sehr offen über unsere Gehalt halt, also über unseren Tagsatz. Mhm. Und dann hat er gesagt, er hat ihn angehoben. Und ich habe mir gedacht, ja, gute Gelegenheit, dann werde ich dort auch anklopfen. Und er hat mit nichts das zum, glaube ich, 100 oder 150 Euro Tagsatz angehoben. Und ich habe es, glaube ich, mit 100 probiert. Und man hat mir zur Antwort gegeben, na, also mehr als 50 geht nicht. Und bei ihm nicht. Und das muss ich sagen, es ist schon so, dass ich mir manchmal denke, es ist unglaublich. Muss aber auch dazu sagen, das hat schon, ich will jetzt nicht den Frauen auch Schuld geben, aber wahrscheinlich lassen sich es auch Frauen eher gefallen als Männer. Ja, der sagt halt, die stehen anders dahinter mit dem Preis. Die sagen ihren Preis, egal, und der brauchen sie ja nicht rechtfertigen. Und Frauen tun oft so, bringen das so schwer oft über die Lippen. Also diesen Wert, den Frauen selber spüren, glaube ich, Frauen, oder vermehrt, ich merke es ja auch aus meinen Coachings, wobei es natürlich hier geballt ist, ja, dass die Leute, die bei mir sind, natürlich auch genau sich diesem Thema widmen. Aber meine Erfahrung ist schon so, dass Frauen oft sich wirklich unterm Wert verkaufen. Und ich habe ein ganz spannendes Buch, ich weiß jetzt, wie heißt es,
Unsichtbare Frauen, ja, das habe ich ja auch genau. Mir geholt.
Genau, genau, das habe ich ja gelesen. Und da muss ich sagen, es ist erschütternd, wenn man das liest, ja, wie in allen Ebenen eigentlich Frauen nach wie vor diskriminiert werden aufgrund ihres Geschlechts. Das hat nichts damit zu tun, ob die Leistung gut oder weniger gut ist. Und wenn ich schaue auf Universitäten, braucht man ja nur schauen. Ne? Also eine Tochter hat Germanistik studiert und Literatur.
Ich auch.
Und der Hörsaal war voll mit Frauen.
Ja.
Und unterrichtet haben Männer. Spannend, oder? Also es ist schon so, dass ich das auch erlebe natürlich, dass ich das auch sehr stark erlebe und auch beobachte.
Ja.
Und Männer gehen halt, ich sage halt, die Männer haben halt auch ihre Seilschaften, wie man so schön sagt. Ne? Die sind halt früher, jetzt zu einer normalen Zeit, will ich jetzt mal sagen, also jetzt wahrscheinlich weniger, aber sind halt dann auch nach dem Arbeitstag dann nochmal irgendwo zusammengesessen, ja, bei einem guten Lokal, vielleicht bei einem Glas Wein oder einfach auch so zusammengesessen und haben halt dann ihre, so außerhalb der Arbeit, dann noch ganz viel informelle Kontakte und auch Beziehungen gehabt und dann halt auch, dann macht sich auch alles leichter, wenn man ein Geschäft aufbaut. Ne? Und ich erlebe das auch immer auf Bühnen. Also wenn ich denke, ich kann mich erinnern, ich beobachte das immer. Das ist eine Bühne, eine Veranstaltung und da sind im Podium so und so viele Leute eingeladen am Podium. Und dann schauen wir mal, wie viele Frauen dort sind. Und da denke ich mir immer, spannend. Da gibt es fast keine Frauen. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal so eine Veranstaltung gemacht Und da ist dann wirklich eine Trainerin zu mir gekommen, es war ein Trainerkongress, und die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, sag einmal, wieso gibt es hier so viele Frauen als Vortragende und als Trainerin? Und ich habe gesagt, ja, weil ich das organisiert habe.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich habe bei Organisationen angerufen, die Trainer auch vermitteln, und habe gesagt, ich brauche halt eine Frau zu dem Thema, sage ich jetzt irgendwas, weiß ich nicht, Methoden im digitalen Lernen. Und dann haben mir die Organisationen gesagt, nein, wir hätten einen Mann. Und dann habe ich gesagt, nein, einen Mann nehme ich nicht. Ja, aber der ist super. Sag ich, ja, aber ich habe mir vorgenommen, Hälfte, Hälfte. Und ich habe sogar dann das Ziel erreicht. Ich habe von 7 4 Frauen gehabt und 3 Männer. Und das ist dann sogar einer Frau aufgefallen.
Mhm.
Das heißt, es ist, glaube ich, das Schwierige ist, es gibt die Frauen auch. Aber du musst sie finden und du musst gezielt mit dieser Brille drauf schauen. Du musst sagen, wenn ich eine Veranstaltung mache, ich möchte eine Frau. Und ich beobachte das seit Jahren. Also das ist leider nach wie vor, finde ich, ein Ungleichgewicht. Und deswegen finde ich, dass sich die Frauen speziell noch mehr auf die Füße stellen sollten und auch Frauen aber auch mehr zusammenhalten sollten.
Ja.
Also ich glaube, dass auch Frauen nicht diesen Zusammenhalt so haben wie Männer. Männer gehen durch dick und dünn quasi. Also so erlebe ich oft.
Ne? Ja, ja.
Teils vielleicht auch, ja. Aber bei den Frauen ist, weiß ich nicht, kommt manchmal so durch, naja, die hat das schönere Kleid oder die hat die Frisur. Und da kümmert man sich vielleicht um andere Dinge, als dass man, da habe ich halt manchmal das Gefühl, dass da vielleicht mehr Neid da ist. Ist vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, ja. Aber ich finde, Frauen halten nicht so zusammen und es ist schon längst notwendig, dass sich Frauen auch gegenseitig unterstützen und fördern.
Okay, ja, danke schön. Ich habe immer zwei Fragen zum Abschluss des Podcastes. Und zwar einmal, was wünschst du dir für dich selber in den kommenden 2 Jahren? Und was wünschst du dir für die Gesellschaft generell, dass sich das noch verändert?
Also für mich in 2 Jahren wünsche ich mir das einfach, also für mich selber, dass ich in 2 Jahren auch noch so begeistert bin von meiner Tätigkeit. Ja? Dass ich zurückblicken kann auf ganz tolle Begegnungen mit fantastischen Menschen, die mich ein Stück begleiten meines Weges, aber auch, dass ich auch zum Beispiel im Coaching oder im Training Leuten etwas mitgeben durfte, was ihr Leben ein Stückchen in irgendeine Richtung positiv beeinflusst hat. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Buch geschrieben haben, zumindest eins, eher meine beiden oder alle drei. Das wäre natürlich wunderbar, wenn mir das gelingt. Ja, und gesund. Also für mich ist es gesund zu bleiben für mich persönlich, aber an erster Stelle bei mir steht sowieso immer Familie. Also dass meine Familie weiterhin, und da gibt es heuer gibt's eine Hochzeit, unser jüngeres Kind heiratet und ich hoffe, dass das gut einmal ablaufen kann. Ja, und dass wir da noch viele tolle Stunden und Momente erleben dürfen in Gesundheit und Glück.
Ja. Ja.
Und für die Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass erstmal diese Pandemie gut auch irgendwann einmal gut über die Bühne gegangen ist und dass die Menschen auch wieder, da wünsche ich jedem auch diese positive Seite zu entdecken und zu sehen, auch mit mehr Selbstliebe. Ich erlebe ganz viele Menschen, die nicht sehr liebevoll mit sich selbst umgehen und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, um lieben zu können, muss man sich einmal selbst lieben zu können. Mhm. Und das hat nicht egoistisch zu sein, sondern diesen gesunden Egoismus zu haben, sondern also in Richtung Selbstliebe zu gehen. Und in 2 Jahren, ja, dass wir zurückschauen können und sagen können, das war eine schwierige Zeit, aber die hat uns stärker gemacht. Und wir haben uns wieder auf ein bisschen vielleicht auf Sinne, auf Dinge besonnen, die wichtig sind im Leben. Und das ist das Materielle an letzter Stelle. Und ich wünsche natürlich jedem, dass er nicht in eine Krisensituation stürzt, wo du dann deine Grundbedürfnisse wie ein Dach über den Kopf, was zu essen, was zu anziehen und Beziehungen, wenn du die nicht mehr hast, dann ist es immer schlimm. Aber alles, was ein Add-on ist, sollte man mehr genießen. Ja? Und das wünsche ich den Leuten, dass sie das auch, was jetzt ist und vor allem gerade jetzt, finde ich so wichtig, dass man nicht nur das sieht, was jetzt gerade nicht geht. Wir können nicht auf Urlaub fahren, wir können nicht hinaus oder was auch immer, sondern auf das zu schauen, was geht, auch dorthin zu schauen und zu sagen, hey, ich habe weiterhin Freunde, ich kann mit wem telefonieren, ich kann mir was zum Essen kaufen, ich kann mir auch was Gutes kochen, ich kann mir auch mal was liefern lassen, ja, also, ich wohne in den glücklichsten Ländern der Welt, denn ich weiß ja nicht, wer alle deinen Podcast hört, aber Deutschland und Österreich gehören und auch die Schweiz gehört unter den Top 10 der glücklichsten Länder der Welt. Und das sollten wir schon auch auf das immer wieder uns besinnen. Und wünschen natürlich am liebsten, dass es jedem gut geht. Also, und dass schwere Zeiten, dass man ja auch diese Hoffnung hat, dass es auch wieder besser wird.
Dankeschön. Das war ein sehr schönes Schlusswort.
Danke dir sehr für die Einladung und für dieses Zuhören.
Ja, immer gerne. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Bewerte ihn gerne auf iTunes und abonniere mich auf allen anderen Plattformen, wo du mich hörst. Das würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Und falls du gerade selber ein Buch schreibst, hol dir mein Freebie oder melde dich auch gerne bei meinem Programm an. Schreib dich da einfach auf die Warteliste, dann hast du die Möglichkeit, einen schönen Rabatt und einen kleinen Bonus zu bekommen. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes und dann hören wir uns hier bald wieder. Bis dann!